Nicht alles, von dem ich behaupte, es sei mir passiert, ist auch passiert. Ich sage immer, alles, was ich schreibe, ist wahr, aber nur manches ist auch passiert.
Hi, ich bin Salwa Humsi und ihr hört Unterwegs mit Frank Goosen. Frank Goosen ist ein Autor und Kabarettist, der am liebsten darüber schreibt, was er kennt. Und dazu gehören die Mentalität der Menschen in seiner Heimat, dem Ruhrgebiet, was es bedeutet, Fan eines gar nicht mal so erfolgreichen Fußballvereins zu sein und seine Leidenschaft für Musik. Davon handeln auch seine beiden aktuellen Bücher, Sweet Dreams und Frank Goosen über The Beatles heißen die. Während unserer gemeinsamen Bahnfahrt von Bochum nach Frankfurt erzählt er mir Anekdoten von seiner Interrail-Reise durch Europa, warum er vieles seiner Oma zu verdanken hat und er berichtet von einem Ereignis, das sein Leben verändert hat. Hallo Frank Goosen.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja,
oder schön, dass wir uns hier in diesem Zugabteil getroffen haben. Wir fahren jetzt gemeinsam von Bochum Hauptbahnhof nach Frankfurt.
Ja.
Flughafen, muss man sagen. Und da hast du eine Lesung.
Aber nicht am Flughafen, sondern in Frankfurt Höchst. Und da fahre ich dann noch weiter im neuen Theater Höchst, wo ich schon öfter war. Schönes Theater.
Bei mir ist gerade auf der Reise schon ein bisschen was schiefgegangen, hatten schon eine Stunde Verspätung, aber wir haben es jetzt trotzdem geschafft. Aber dadurch hatte ich jetzt gerade das große Glück, noch eine Stunde am Bochum Hauptbahnhof verbringen zu dürfen.
Oh.
Am Bochum hat sich direkt von der schönsten Seite gezeigt. Grauer Himmel, es hat geregnet, wir sind beide nass geworden. Was würdest du mir denn jetzt als eine Person, die heute das erste Mal im Bochum war, was hättest du mir geraten, hätten wir uns vorher schon gesprochen, was ich in dieser Stunde hätte machen sollen?
Ich hätte dir einen Kaffee empfohlen am Bochumer Bahnhof, direkt hinterm Bahnhof. Darf man da ein bisschen Werbung für machen?
Lieber nicht.
Jedenfalls ist hinterm Bahnhof ein Café, das es schon ewige Zeiten gibt, was auch immer noch genauso aussieht wie in der Zeit, als ich jung und knusprig war. Und da kriegt man einen gepflegten Milchkaffee, kann sogar was essen. Das hätte ich dir empfohlen. Weil bei Regen hätte es keinen Sinn gehabt, einen Stadtbummel zu machen.
Und ansonsten wäre schönes Wetter gewesen. Was soll man in einer Stunde Bochum machen? Du bist ja der Bochum-Experte.
Naja, eine Stunde ist natürlich ein bisschen kurz. Dann hätte ich tatsächlich aber doch einen kleinen Stadtbummel empfohlen. Allerdings in Richtung Bermuda-Dreieck, dem Bochumer Kneipenviertel, wo man eben tagsüber auch sehr schön Kaffee trinken kann. Und das ist halt alles Fußgängerzone. Ne? Und das ist jetzt nicht überall, das ist jetzt nicht so pittoresk wie jetzt in, weiß ich nicht, Bamberg oder in anderen historischen Städten. Ist halt bei uns alles 50er Jahre, 60er Jahre Ästhetik oder noch ein bisschen später. Aber da kann man sich hinsetzen und einfach gucken, wer so vorbeigeht. Da sind schon manchmal ganz interessante Typen dabei.
Ich glaube, dann habe ich eigentlich alles richtig gemacht gerade. Habe schon ein bisschen die Leute beobachtet.
Und? Wie fandst du? Ist dir irgendwas aufgefallen?
Trostlos trifft schon. Aber ich muss sagen, ich bin ja Fan vom Ruhrgebiet. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann ich mich gut dafür begeistern. Ansonsten habe ich viele Leute gesehen, die sich einen Streuselkuchen geholt haben und einen Kaffee. Ein Mann, das fand ich ganz süß, der ist ins Café gegangen, hat sich einen Kaffee geholt, Streuselkuchen gegessen, 15 Minuten und ist wieder gegangen. Das finde ich immer süß, wenn Leute alleine sich draußen hinsetzen und einfach sich kurz was gönnen
können. Ja, der hatte wahrscheinlich auch eine Stunde gerade Zeit.
Ja, genau.
Und hat sich überlegt, da kaufe ich mir einen Streuselkuchen.
Ja.
Aber wie gesagt, bei dem Wetter sieht halt vieles trostlos
das
aus.
Das stimmt natürlich. Berlin wäre jetzt auch nicht viel schöner gewesen.
Ja.
Sag mal, wenn du jetzt gerade zu einer Lesung fährst, wie bereitest du dich sonst irgendwie in der Zugfahrt, zum Beispiel wenn du mit dem Zug zu einer Lesung fährst, hast du da irgendwelche Rituale oder irgendwie, wie du dich mental darauf vorbereitest? Aufgeregt wirst du ja jetzt wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr sein oder irgendeine Tradition oder sowas?
Ich bin jedenfalls nicht schon Stunden vorher aufgeregt. Also ich bin jeden Abend, bevor ich auf die Bühne gehe, ein bisschen aufgeregt, sonst hat man ja auch die nötige Spannung nicht, da muss ja alles sein.
Bist du immer noch aufgeregt tatsächlich?
Ja, also, ich habe keine Angst. Ich habe jetzt keinen Lampenfieber in dem Sinne, aber natürlich geht der Puls ein bisschen hoch. Das möchte ich auch, weil sonst so Larifari da rausgehen, das ist ja dann nicht gut, weil ich lese zwar viel, aber so die Hälfte oder ein bisschen weniger ist eben auch freies Erzählen und dafür muss ich schon ein bisschen drauf sein und eine gewisse Bühnenspannung haben. Deshalb geht es dann zum Beispiel darum, zum richtigen Zeitpunkt noch was zu essen. Ich kann also nicht kurz vorher noch irgendwie Nudeln mit vier Käsesorten essen, Da habe ich ein Ritual in der Garderobe. Ich habe dann, wenn ich von zu Hause komme, mein Butterbrot oder mein Brötchen dabei, das mager belegt ist, und dazu eine Cola Zero, um ein bisschen Koffein noch zu bekommen. Also das ist mir immer wichtig, und dann gucke ich oft dann noch eine Folge von irgendeiner Serie.
Wirklich? Vorher nochmal so komplett in so eine andere Welt?
Ja, gerne was Witziges. Also zum Beispiel, was sich sehr bewährt hat vor Vorstellungen, ist Curb Your Enthusiasm, die legendäre Sitcom von Larry David, also da schmeiße ich mich weg, was ja Vorbild für Pastewka war und so. Aber wenn ich gerade in einer sehr spannenden Thriller-Serie bin, dann die auch. Also da versuche ich dann so bis 20 Minuten oder eine halbe Stunde vorher fertig zu sein damit.
Ja, das finde ich aber bemerkenswert. Ich habe das bei so Freunden und Freundinnen von mir, die in der Mittagspause sich dann nochmal eine Folge von einer Serie angucken, wenn die irgendwie Homeoffice haben und dann sich was zu essen gemacht haben und eine Stunde irgendeine Sendung gucken. Das kann ich nicht. Schmeißt mich so raus dann, glaube ich.
Mittagspause auch nicht. Es ist halt, ich würde es zum Beispiel nicht machen, wenn ich jetzt ein ziemlich neues Programm habe. Ne? Oder bei einer Premierenlesung oder so. Da bin ich natürlich nochmal ganz anders aufgeregt. Aber heute in Frankfurt lese ich aus dem Beatles-Buch, ich glaube, das ist die 50. Lesung. Da weiß ich ja schon ungefähr, was ich mache. Und da kann ich das dann schon. Auch manchmal gucke ich auch Nachrichten. Wenn ich dann 19 Uhr in der Garderobe sitze, dann gucke ich dann die Heute-Sendung und so. Früher habe ich immer gelesen, aber das ist dann, dafür bin ich dann doch, ich komme beim Lesen zu sehr runter. Und eine Serie, die hält mich immer auf so einem gewissen Spannungslevel, und da muss ich auch selber nicht so viel bei tun, und deshalb hat sich das eigentlich ganz gut bewährt. Und um auf das Zugfahren zurückzukommen, ich habe schon so Angewohnheiten beim Zugfahren. Erstmal, ich hole mir immer noch am Bahnhof einen Kaffee. Weil man zwar mittlerweile den Kaffee auch im Bordbistro ganz gut trinken kann, den Milchkaffee, aber es passiert dann halt schon mal, dass das Bordbistro gerade nicht einsatzbereit ist, sagen wir mal. Will da jetzt gar nicht so drüber herziehen. In 90% der Fälle kriege ich ihn ja auch im Zug.
Aber das ist dann das Schlimmste, wenn man dann im Zug sitzt und sich denkt, verdammt, hätte ich mir nicht gerade eingeholt. Genau. Da ist die Laune im Keller.
Da ist die Laune im Keller, dann gehe ich lieber vorher noch in eine Bäckerei und hole mir ein trockenes Brötchen und einen Kaffee auf die Faust. Aber ansonsten, ich bin absolut überzeugter Bahnfahrer. Jetzt seit 30 Jahren bin ich jetzt in dem
Job. Ja, ich muss sagen, ich habe auch gerade gemerkt, du warst, glaube ich, von allen Gästen, mit denen ich bisher für diese Staffel unterwegs mitgesprochen habe, also du hast das am professionalisiertesten, bist du gerade an diese Bahnfahrt rangegangen. Du wusstest direkt, welches Gleis, und als wir gerade in den Zug reingegangen sind, wusstest du sogar schon, welches Abteil. Hast du gesagt, das dritte rechts.
Also letzteres war einfach, weil der Wagen ist an uns vorbeigefahren und das war das einzige Abteil, was leer war.
Okay, hast mich trotzdem beeindruckt.
In Bochum ist es halt so, die Ferngleise sind 3 und 4 und 5 und 6, und 3 und 4 fahren Richtung Westen, also Richtung Essen, und 5 und 6 Richtung Dortmund und dann weiter Bielefeld, Berlin und so. Und das hat man dann einfach drauf. Der Bahnhof ist halt nicht so groß.
Ja, das stimmt natürlich.
Also im Berliner Hauptbahnhof könnte ich das nicht so genau sagen.
Kannst du auch irgendwann. Also ich komme ja von Berlin gerade. Ich muss auch sagen, ich finde gerade, das sind so im Alltag die schönsten Dinge, auch gerade jetzt, wenn man irgendwie viel Bahn fährt, wenn man irgendwann eine Routine hat.
Ja.
Also wenn man, für mich zumindest persönlich, gibt bestimmt auch Leute, die es cooler finden, wenn man jedes Mal einen anderen Weg zur Arbeit läuft oder so, aber ich finde, das sind so die kleinen Momente im Alltag, wo ich so richtig drin aufgehe, wenn ich weiß, ich fahre jetzt Bahn, da und dahin, ich weiß genau, welches Gleis, ich bin top vorbereitet, ich habe den gleichen Snack wie immer dabei und ich weiß, genau da kriege ich jetzt das Brötchen, da freue ich mich drauf, und das finde ich irgendwie befriedigend, wenn ich so quasi den gleichen Ablauf habe vor einer Bahnfahrt und dann genau wie du weißt, da gibt es jetzt einen Kaffee und so.
Ja, genau. Und man kann anderen Leuten helfen. Das ist aber mehr so aus Eitelkeit, so nach dem Motto, Leute, ich weiß Bescheid, frag mich doch.
Ja,
also wenn man hier manchmal Leute durch den Zug irren sieht oder die dann ihren Platz nicht sofort finden, ältere Herrschaften.
Einfach
oder
mal
so.
Frankosen ansprechen, der weiß
genau.
Bescheid.
Na, vielleicht kriege ich mal irgendwann so einen Anstecker von der Bahn, so quasi Hilfs-Sheriff.
Ja.
Wenn mal was ist, fragen Sie mich.
Ja, fragen Sie mich. Du schreibst in deinem Buch Sweet Dreams auch von deinen Interrail-Erlebnissen als Jugendlicher oder Spätjugendlicher. Interrail wird dieses Jahr tatsächlich 50 Jahre alt.
Ja.
Hast du da irgendeine Anekdote, die du von teilen kannst?
Ja, also das war 1984, das Jahr, in dem ich 18 wurde. Und da bin ich mit einem Kumpel tatsächlich von Bochum aus losgefahren, erst nach Paris. Und die interessanteste Anekdote steht gar nicht im Buch, weil ich die mal in einer kabarettistischen Geschichte verwurstet habe. Und die Geschichte ist nicht in dem Buch gelandet. Mein Kumpel und ich sagen wir mal, wir waren 18. Also das heißt, wir hatten nichts dagegen, auf dieser Fahrt zum Beispiel auch junge Frauen kennenzulernen. Mhm. Und mein Kumpel sah besser aus als ich, aber ich konnte besser Englisch. Das war eine unschlagbare Kombi. Und in der Metro in Paris hatte er so quer durch den Wagen mit Blicken mit zwei jungen Mädchen angebandelt und die dann aber aus den Augen hatten. Ich glaube, wir haben mit denen kurz gesprochen und dann mussten die aber woanders hin. Dann haben wir die aber im Zug nach Nizza wieder getroffen, haben uns mit denen ein bisschen unterhalten und haben die dann in dem Hotel, das wir uns ausgesucht hatten, an der Rezeption vorgelassen. Die haben uns das letzte Zimmer weggeschnappt. Mhm. Haben wir die wieder aus den Augen verloren, sind ihnen dann in Portbou, in dem Tunnel, muss man ja immer wechseln, weil Frankreich und Spanien die unterschiedlichen Spurbreiten haben, sind wir ihnen nochmal über den Weg gelaufen, haben die wieder aus dem Auge verloren und dann haben wir sie in Albufeira an der Algarve in Portugal nochmal wieder getroffen. Da haben die aber schon den Eindruck gehabt, wir hätten sie gestalkt.
Oh, okay.
Da waren die, das waren zwei junge Schwedinnen aus Kiruna, mhm, und die haben sich dann in Albufeira aber ziemlich schnell dünne gemacht. Also da, ich habe in der Geschichte schreibe ich es ein bisschen anders und aber tatsächlich ist dann da, sind wir denen nicht näher gekommen.
Und was ist so ein Ereignis, was dir am meisten im Kopf geblieben ist von der Interrail-Reise?
Ach, da waren viele, da, also zum Beispiel, dass wir in Portugal versucht haben, das Zelt aufzubauen. Wir hatten kurz vorher, ich habe noch nie Camping gemacht, mhm, und ich muss auch sagen, ich hasse auch Camping, also
ich auch,
spätestens seitdem. Und wir hatten uns kurz vor Fahrtantritt so ein billiges Zwei-Leute-Zelt gekauft. Ich war, boah, jetzt wird mir gerade schlecht, weil wir bremsen ab, aber die andere Bahn ist losgefahren. Ja. Hier in, wo sind wir, Düsseldorf oder Duisburg?
Duisburg.
Duisburg erst. Und das war jetzt so eine ganz komische gegenläufige Bewegung. Egal, auf jeden Fall haben wir so ein kleines Zwei-Leute-Zelt gekauft für 90 Mark und dann haben wir das in Portugal versucht aufzubauen. Und der Boden war steinhart, weil es da auch schon lange nicht mehr geregnet hatte, war 40 Grad im Schatten, den es nicht gab. Und da haben wir uns richtig in die Wolle gekriegt, weil wir auch in der Nacht vorher nicht geschlafen und nicht nichts gegessen hatten. Wir waren von Lissabon aus da runtergefahren und war die erste schlechte Laune. Und dann haben wir uns abends auf dem Campingplatz auf einer Party eingenommen, wie wir sagen, im Ruhrgebiet. Also wir haben ein bisschen Alkohol getrunken. Und am nächsten Morgen wurde ich schon um 7 Uhr verkatert wach und das Zelt hatte ungefähr 60 Grad.
Oh Gott.
Weil das war nicht gerade atmungsaktiv. Mhm. Ne? Und ich habe dann verkatert in dem Schatten neben dem Zelt gelegen und er wurde immer kleiner, mein Kumpel. Er hat im Bundeswehrschlafsack da gelegen, mhm, und hat bis 12 Uhr gepennt. Und das war, da war schon, da war in dem, weiß ich, war gefühlte 200 Grad in dem Zelt. Und das war der totale Wahnsinn. Also solche Anekdoten gibt es ja immer viele in Paris.
Auch mal in einer Festivalnacht auf jeden Fall, wo ich auch, das war auch mein letztes Mal, wo ich gecampt habe, ja, und da war es genauso, dass man morgens um 6 Uhr war es schon viel zu heiß, aber man war natürlich nachts noch irgendwie auf irgendwelchen, ja, ja, Partys und Konzerten und so. Das ist wirklich, das finde ich auch qualvoll.
Ja, ja.
Also das verstehe ich nicht, warum man das zum Vergnügen macht.
Ja, aus dem Alter bin ich auch raus. Und damals war ich in dem Alter und fand das trotzdem blöd. Ich war noch mal,
ich glaube, man muss auch nicht in dem Alter jemals sein, zu campen.
Ja, ja, ich war noch mal mit einem anderen Kumpel auf dem Campingplatz in Oberbayern. Da hatten seine Eltern so einen festen Wohnwagen. Also der war immer da, aber der war eben dann auch schon aus den 50ern. Das war auch, aber da waren wir wenigstens nur zu zweit drin. Die Familie hat da zu siebt, glaube ich, mhm, Urlaub gemacht. Also das, da habe ich, seitdem habe ich absolut keine Lust mehr auf Camping.
Wie wichtig ist es eigentlich für deinen Job? Also habe ich gerade so, als du erzählt hast, gedacht, irgendwie bestehen ja schon deine Romane und dein Programm und überall, also du hast immer wieder so eine Geschichtenerzählerrolle und das muss man ja gar nicht als Autor. Also man kann sich ja auch Geschichten ausdenken, was du ja auch machst, aber viel erzählst du ja auch tatsächlich Geschichten aus deinem Leben. Wie wichtig ist es für dich beruflich, dass du immer neue Dinge erlebst?
Ja, schon ziemlich wichtig, ne? Wobei ich sagen muss, nicht alles, von dem ich behaupte, es sei mir passiert, ist auch passiert. Mhm. Ich sage immer, alles, was ich schreibe, ist wahr, aber nur manches ist auch passiert.
Mhm.
Also zum Beispiel schreibe ich so Kindheitsgeschichten über drei Typen, Spüli, Pommes und Mücke. Spüli, Pommes, Mücke und ich. Und wenn das alles alles genau so passiert wäre, wäre das ja justiziabel. Also was ich da über die schreibe, das wäre alles viel zu privat. Mhm. Und die sind zusammengefügt aus Typen, die ich gekannt habe. Und die allererste Spüli-Pommes-Mücke-Geschichte ist so für mich der Startschuss meines echten literarischen Schreibens Anfang der 90er gewesen. Das ging auf eine Anekdote zurück, die tatsächlich so passiert ist. Die dreht sich aber um ein sehr schmutziges Wort, deshalb kann ich die hier nicht erzählen. Aber wenn Kinder ein schmutziges Wort falsch verstehen, das ist mit dem Nachbarsjungen so gewesen. Und das war das erste Mal, dass ich literarisch vor der eigenen Haustür geschrieben habe. Bis dahin habe ich versucht, Hemingway zu imitieren oder über Frauengeschichten zu schreiben, die ich nicht hatte und so. Ne? Mhm. Habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, wenn du über Dinge schreibst, von denen du wirklich Ahnung hast, dann kannst du eben auch beschreiben, wie es aussieht, wie sich das anfühlt und wie gesprochen wird. Also Dialoge sind ja bei mir auch sehr, sehr wichtig. Und aber du kannst es eben nicht immer eins zu eins aufschreiben. Es wird manchmal, die Leute glauben dann, das sei mir alles passiert, sobald ich in der ersten Person schreibe. Deshalb bin ich in den Romanen auch dazu übergegangen, immer in der dritten Person zu schreiben. Mhm. Also in meinen Romanen, es gibt glaube ich nur zwei Romane, ich habe ja 7 Romane jetzt veröffentlicht und 2 davon sind in der ersten Person. Der erste, Liegen lernen. Und der dritte, Pink Moon.
Ich sag ganz ehrlich, hat bei mir nicht geholfen. Ich habe trotzdem gedacht, dass das alles erlebt. Aber das ist ja nicht unbedingt schlimm. Also Beispiel bei Sweet Dreams dachte ich, du erzählst aus deinem Leben. Es ist mir natürlich bewusst, dass man viel dazu dichtet und so. Das macht man zum Beispiel beim Radio auch. Also da ist auch jede dritte Geschichte, die man moderiert, hat mir dann ein Kollege erzählt und 30% dazu gedichtet. Also so läuft das halt einfach. Ja. Aber finde ich auch gar nicht schlimm. Es wirkt einfach so, als hättest du extrem viel erlebt in deinem Leben.
Naja, also nee, eigentlich gar nicht. Vor allem habe ich nicht viel Spektakuläres erlebt. Mhm. Meine Themen sind ja eher relativ banale Alltag.
Die meisten Geschichten erzählen dann über das Leben im Ruhrgebiet. Das ist ja auch so deine große Liebe irgendwie oder Hassliebe oder wie auch immer man das vielleicht beschreiben will. Man mag jetzt denken, es liegt auf der Hand, weil du aus Bochum kommst, aber warum ist gerade diese Faszination bei dir für das Thema Ruhrgebiet so doll da?
Ja, das hängt mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe festgestellt, dass die Sachen, die ich schreibe, besser werden, wenn ich vor der eigenen Haustür schreibe. Mhm. Es ist aber interessanterweise auch eine Frage, die man Autorinnen und Autoren aus Berlin seltener stellt. Mhm. Da wird es von vornherein akzeptiert, dass man über eine interessante Stadt wie Berlin, in der ständig Weltgeschichte passiert ist, dass man automatisch dann natürlich darüber schreibt. Da muss man sich sehr viel weniger für, ich sag mal, rechtfertigen. Mhm. Man könnte auch Weltgeschichte nur über das Ruhrgebiet, man kann die Geschichte des 20. Jahrhunderts anhand des Ruhrgebiets erzählt, hat bisher jedenfalls über einen längeren Zeitraum noch niemand gemacht, so richtig. Ne? Aber natürlich, alle Katastrophen des schlimmen 20. Jahrhunderts haben sich genauso auch im Ruhrgebiet zugetragen. Die beiden Kriege, die Nazi-Herrschaft, die Kämpfe der Arbeiterbewegung, der Wirtschaftswunder, auch 1968 und alles, was damit zu tun hat. Gerade Bochum, in Bochum ist da 1900, nicht, dass ich lüge, 65, die erste Uni in Deutschland nach dem Krieg gegründet worden und die erste natürlich im Ruhrgebiet. Und wir machen zurzeit noch immer den Fehler im Ruhrgebiet, und da habe ich auch ein bisschen dran mitgestrickt, zu sentimental in der Vergangenheit zu erzählen und zu sehr über die Frikadellen zu erzählen von der Oma und so. Das war mir auch immer ein Bedürfnis. Ich habe auch einige Bücher geschrieben, wo das nicht so ist. Die werden dann nicht immer so wahrgenommen. Aber ich habe noch Plan für ein größeres Romanprojekt, wo ich zwar über die Vergangenheit schreibe, aber versuche einen anderen Blick auf das Ruhrgebiet zu werfen. Und ich versuche mich da mittlerweile, nicht von zu distanzieren, aber beim Erzählen eine stärkere Distanz einzubauen. Also ich habe 2016 einen Roman rausgebracht, der heißt Förster, mein Förster. Und die Figuren da drin, und speziell der Förster, die sind mir so ans Herz gewachsen, dass ich ja mittlerweile einige Spin-off-Geschichten geschrieben habe. In Sweet Dreams kommen ja auch mehrere vor. Ich habe noch einen zweiten Roman geschrieben, Kein Wunder, der im Berlin und Bochum 1989 spielt, so die letzten Monate vor dem Mauerfall. Und ich habe jetzt einen ganz neuen geschrieben, der kommt nächstes Jahr raus. Da trainiert Fränge, der Kumpel von Förster, eine Fußballmannschaft, und Förster ist sein Co-Trainer, weil ich ja auch mal Jugendtrainer war. Und über die kann ich eben da stärker eine literarische Distanz einbauen über diese Figuren. Und das interessiert mich total.
Also hast du quasi wie so eine Art Welt aufgebaut, so dein eigenes Hogwarts, sage ich jetzt mal.
Ja, genau.
Und spinnst die dann immer weiter durch verschiedene Charaktere.
Genau, das, da wird auch noch mehr kommen. Wenn nicht Corona gekommen wäre, hätte ich jetzt einen Roman fertig über Försters Zeit in den 90ern, als er Theater gemacht hat. Ich habe auch freies Theater in den 90ern gemacht. Und es gibt in dem Förster-Kosmos halt die große Liebesgeschichte mit Martina, der Schauspielerin, die heute Tatortkommissarin ist. Und die beiden haben zusammen sich in den 90ern, die haben sich in den 90ern kennengelernt und da freies Theater gemacht. Also so richtig so einem winzigen Theater mit Schweineblut auf der Bühne und was so dazu gehört. Aber als Corona kam, konnte ich mich darauf nicht mehr konzentrieren. Ich bin schon so ein bisschen sicherheitsfixiert und als sich herausstellte, dass das alles sehr viel länger dauern würde, dachte ich, ja gut, ich habe die letzten Jahre gut verdient, aber jetzt sagen wir mal 8 Monate, 12 Monate gar nichts verdienen, das ist auch nicht so lustig.
Nee.
Und dann habe ich mich halt dahingesetzt und habe dann diese kurzen Geschichten geschrieben. Ich hatte auch schon einige über die 80er Jahre, also Sweet Dreams war ursprünglich ein Bühnenprogramm. Und das war in der Corona-Zeit, wo alles so ein bisschen auch bedrückend war, man nicht auftreten konnte, war das so toll, dann am Computer zu sitzen, was zu schreiben und dann aus Recherchegründen erstmal eine halbe Stunde YouTube zu gucken.
Mhm.
Alte Videos vom Trio-Konzert zum Beispiel. Mein erstes Rockkonzert war im April 1982, Trio in der Bochumer Zeche und eine Aufzeichnung, nicht dieses Konzertes, aber eines Trio-Konzertes 2 Wochen später in Hamburg, kann man halt bei YouTube sich angucken.
Mhm.
Und dann bisschen...
Klingt aber auch nach einer guten Art, wie man mal so easy prokrastinieren kann, aber
absolut,
sagen kann, nee,
ja,
das ist Arbeit. Nee, nee, dieses
ja, ja, genau. Ist ja was bei rausgekommen.
Von diesem,
ne,
Auftritt in den 90ern da in diesem kleinen Schuppen, das muss ich, das ist für das neue Buch.
Es ist ein bisschen Prokrastinieren und es ist ein bisschen Eskapismus.
Um nochmal kurz zum Bahnfahren zurückzukommen und zum Ruhrgebiet. Wir fahren jetzt hier nämlich gerade eine für mich irgendwie immer besondere Strecke. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Man fährt hier im fast so 10, 20 Minuten Takt, würde ich mal sagen, eine Strecke von Essen nach Duisburg, waren wir gerade schon, Düsseldorf, Köln, Messe, Bonn und dann kommen wir irgendwann in Frankfurt an. Also man macht wirklich einmal so die Runde, sage ich mal, durchs Ruhrgebiet. In Berlin würde man in so einer Zeit, wo man von, keine Ahnung, Essen nach Duisburg kommt, gerade mal nach Spandau kommen tatsächlich.
Ja.
Was verbindest du denn mit den Orten hier, durch die wir gerade fahren?
Ja, das sind die Orte, in denen zum Beispiel mein Publikum die Bezüge in meinen Geschichten noch plastischer vor Augen hat als woanders. Ich meine, ich trete auch in Düsseldorf auf, im Zack, tolle Sache, auch in Köln. Aber natürlich, wenn quasi die Schauplätze so direkt um die Ecke liegen, ne, und die Leute direkt vor Augen haben oder ihre eigene Oma vor Augen haben, wenn ich von meiner erzähle, dann ist da natürlich noch mal was anderes. Und ich merke dann eben immer, wie irrsinnig eng das bei uns alles beieinander ist. Ne? Auch so eine Parallele zu so einem Ballungsraum wie Berlin. Die Entfernung von, sagen wir mal, Mitte nach Spandau ist auch ungefähr so wie von Bochum nach Duisburg,
ja,
oder?
Ja,
also
ja,
deshalb,
kann man schon so sagen, ja.
Ja.
Also eigentlich brauchst du in Berlin, egal von wo bis wo du fährst, immer eine halbe Stunde in,
ja,
der Stadt. Immer. Egal,
ja,
egal wie weit oder nah es aneinander liegt.
Halbe Stunde ist ja auch okay.
Aber weil du gerade Berlin sagst, das fand ich nämlich ganz, ganz treffend, wie du das gesagt hattest, dass man natürlich jetzt wahrscheinlich einen Autor, der viel über Berlin schreibt, nicht so darauf ansprechen würde, weil man es mehr gewohnt ist und weil irgendwie alle sich nach Berlin träumen wollen. Und trotzdem kann man ja schon sagen, auch für Leute, die dich vielleicht nicht kennen oder deine Arbeit nicht kennen, dass das Ruhrgebiet schon so dein Hauptthema irgendwie ist oder was sich zumindest immer wieder so durch die Arbeit zieht. Woher kommt denn trotz allem diese Leidenschaft? Also was bedeutet dir das Ruhrgebiet und die Mentalität der Leute?
Ja, ich bin erstmal ziemlich sentimental. Also ich bin so, oder sagen wir, an früher zu denken, macht mich oft melancholisch. Ich lebe schon im Hier und Jetzt, aber die Vergangenheit hat den Vorteil, dass sie schon passiert ist. Und deshalb kann man eben auch darüber schreiben. Und ich würde nicht sagen, dass das Ruhrgebiet jetzt gegenüber allen anderen Regionen Deutschlands objektive Vorteile hat. Man muss ja mal mit den Klischees ein bisschen aufpassen. Man möchte am liebsten immer sagen, wir sind unheimlich ehrlich und direkt und geradeaus. Interessanterweise wird das auch von Leuten, die von außerhalb ins Ruhrgebiet kommen und die Leute da neu kennenlernen, auch ganz oft so gesagt.
So wahrgenommen, ne? Ja.
Ich habe natürlich alles Mögliche erlebt und würde sagen, bei uns gibt es genauso viele sehr unfreundliche, verschlossene und Menschen und blöde Typen wie woanders auch. Ne? Also ich habe natürlich viele Situationen in meinem Leben erlebt, wo ich sagen muss, ich habe mit Ruhrgebietlern zu tun gehabt, aber von Ehrlichkeit und Offenheit war da nichts zu spüren. Ne? Deshalb muss man da immer so ein bisschen aufpassen. Leute, die von außen kommen, sagen, man kriegt hier wirklich sehr schnell Anschluss und die Leute sind recht offen.
Ich habe das vorhin erst gesagt. Ich hatte vorhin ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, es ging irgendwie um eine Köln-Reise, die ich auch für den Podcast hier machen werde. Da habe ich mich gefreut und meinte so, juhu, endlich wieder Köln. Und wurde mir gesagt, Horror, warum? Köln ist so eine schreckliche Stadt. Und da meinte ich so, nee, alle sind nett und es gibt kleines Bier, weiß ich nicht, was man mehr will. Da bin ich wahrscheinlich entsprechend genau.
Den letzten Halbsatz, den kann ich so nicht stehen lassen.
Warum?
Naja, das wird ja nicht umsonst aus Reagenzgläsern ausgeschenkt.
Ja.
Also manche, nicht alle Kölschsorten, aber manche sind, wenn man ein sehr herbes Pilz gewohnt ist, so wie wir in Bochum, ist das ein bisschen schwierig.
Bist du kein Fan von. Mir reicht es, dass es in einem Reagenzglas ist, das finde ich super. Aber ich verstehe natürlich deinen Punkt, dass man irgendwie immer versucht, für so ein Zugehörigkeitsgefühl irgendwie zu sagen, die Berliner sind so, wir haben alle, irgendwie bei mir haben alle eine große Schnauze und bla 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 und dann die Typen im Norden, die sind dann eher still, aber haben eigentlich voll den versteckten Humor und was auch immer. Da habe ich letztens mit einem anderen Gast auch hier im Podcast drüber gesprochen, El Hotzo. Und der meinte, dass also er hat quasi die These auch aufgestellt, dass wir uns das alles so ein bisschen schönreden. Also dass es das eigentlich gar nicht gibt. Dass man das, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel in die USA gucken würde, in irgendein Dorf oder so, dass man da eigentlich genau das Gleiche sagen würde. Ja, die sind alle total verschlossen, aber wenn du erstmal mit denen Bier trinkst, dann sind die super witzig drauf. Das ist eigentlich überhaupt nicht, dass wir nicht so individuell sind, wie wir denken. Was sagst du dazu? Gibt es wirklich so diese Ruhrgebietsmentalität oder reden wir uns das nur schön?
Interessantes Statement. Ich werde oft gefragt, wie denn das Publikum, wie unterschiedlich das Publikum ist bei meinen Veranstaltungen, ob ich jetzt in München lese, Frankfurt wie heute, Hamburg, Berlin oder im Ruhrgebiet. Und ich muss sagen, die landsmannschaftliche Zusammensetzung des Publikums finde ich jetzt gar nicht so wichtig, vielmehr die soziale Zusammensetzung. Wenn zu viele Leute, so professionelle Rotweintrinker da sitzen, die zusammenzucken, wenn ich auch mal Scheiße sage, dann ist das nicht gut. Also
solche Leute gibt's.
Ja, so, klar. Also sagen wir mal, wenn man jetzt, gut, mittlerweile, selbst wenn nicht viele Leute kommen, kommen die Leute wegen mir und wissen, was sie erwarten. Aber wenn man früher, als man Mixshows gemacht hat oder so und die Leute erwarten politisches Kabarett, was ich nicht mache, dann kommt ihnen das, was ich vielleicht mache, total banal vor. Also ich bin immer froh, wenn da Leute drin sitzen, die schlau sind, aber auch nicht zu schlau, also ungefähr so wie ich, die auch ein bisschen Selbstironie haben. Das ist zum Beispiel beim Thema Fußball enorm wichtig. Mein zweites großes Thema ist ja Fußball. Und bei Fußball ist das ja immer so eine Gratwanderung, dass man es ernst nehmen sollte, sonst macht es keinen Spaß. Aber auf der anderen Seite, so nach dem Spiel muss man auch ein bisschen zurücktreten können und auch mal so ein Bewusstsein davon entwickeln, dass er manchmal einfach total grotesk ist, was wir da machen. Erwachsene Männer, die sich im Stadion darüber aufregen, weil einer zum falschen Moment die Fahne hebt und so. Das ist ja alles eigentlich völliger Quatsch. Ja, völliger Quatsch nicht, aber man muss eben auch mal die Komik da drin sehen. Und dann ist besser, da unten sitzen welche, die das auch können und die auch so mit so Frotzeleien. Also ich bin in Gelsenkirchen zum Beispiel. Ich sage mal, Gelsenkirchen, also Schalke und Bochum haben ja doch eine lange Rivalität. Das wird von außen nicht so wahrgenommen, weil alle immer auf die Rivalität zwischen Dortmund und Schalke gucken. Aber in den 70er, 80er Jahren, da war ja der VfL die ganze Zeit erste Liga und mit Dortmund und Schalke weitgehend auf Augenhöhe. Nicht ganz, aber wenn ich in Gelsenkirchen auftrete, die Leute verlangen ja von mir, dass ich sie ein bisschen verarsche. Ich bin letztes Jahr in Gelsenkirchen-Buer auf dem Marktplatz da aufgetreten und die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen hat mich angesagt und am Ende gesagt, weil Schalke gerade abgestiegen war, ich soll doch bitte keine Witze über Fußball machen, ich soll nichts über Fußball erzählen. Da gucken die schon alle, die wollten natürlich unbedingt, dass ich was über Fußball sage. Und denen war völlig klar, dass ich natürlich sie nicht ganz ungeschoren davonkommen lassen kann, dass sie jetzt abgestiegen waren. Und wir sind ja aufgestiegen. Und ich habe denen dann, bin dann erstmal total freundlich gewesen, aber ich finde es total schade, dass Schalke abgestiegen ist. Da gucken die schon völlig irritiert und ich sage, nee, das ist mal, ohne euch macht die erste Liga doch nur den halben Spaß, wozu ich auch stehe. Also das gehört für mich einfach dazu, in der ersten Liga gegen den FC Schalke zu spielen. Dann habe ich noch ein paar freundliche Bemerkungen gemacht, bis die alle große Fragezeichen im Gesicht hatten. Und dann habe ich gesagt, so, mir ist am liebsten, wir bleiben drin, ihr steigt auf und dann schießen wir euch gerne wieder 4-0 aus eurer scheiß Turnhalle. Da war Gegröle, weil ich sie dann doch endlich veräppelt hatte. Das fordern die dann auch. Und das
will
ist genau,
man aber auch, wenn man irgendwie ein Kabarettprogramm sieht. Oder
ja, aber das ist genau, das Publikum, was ich brauche. Es gibt auch andere, die können es dann nicht ertragen, dass ich Witze über ihre Biermarke oder über ihren Verein mache.
Wenn man nicht über sich selbst lachen kann, dann...
Aber das ist die stärker die Voraussetzung dafür, dass das Publikum und ich zusammenpassen, als jetzt, ob die jetzt aus welcher Region die kommen.
Ich muss gerade, weil ich den Berlin-Vergleich jetzt gezogen hatte, an die letzte Kurt Krömer-Show denken, die ich gesehen habe, wo der auch einfach irgendwann nur Spandau gesagt hat. Da haben auch alle angefangen zu lachen. Du brauchst nicht mal einen Witz machen, du brauchst einfach nur Spandau sagen. So ist es wahrscheinlich auch bei dir, weil das auch so der Running Gag ist in Berlin. Spandau gehört eigentlich gar nicht zu Berlin, ist auch eigentlich gar nicht so witzig, aber man lacht natürlich drüber, weil eigentlich, wenn man, kennt man ja auch von sich selber, wenn man bei so einer Kabarettshow oder bei einer Comedy-Show sitzt im Publikum oder wenn man sich das irgendwie am Fernseher anguckt, häufig lacht man ja auch einfach nur darüber, weil man denkt, ja, habe ich verstanden, den Witz oder kenne ich oder so. Du kommst ja selbst nicht aus so einer typischen Bergbaufamilie, aber sagst trotzdem, dass du, dadurch, dass du in Bochum aufgewachsen bist, viel von dieser Kultur und von der Mentalität mitbekommen hast. Und du hast auch mal eine Grubenfahrt gemacht und gesagt, dass das für dich lebensverändernd war. Magst du mal erklären, wieso?
Ja, ich habe zwei Grubenfahrten in einem noch arbeitenden Bergwerk gemacht. Und lebensverändernd war das deshalb, weil man sich einfach nicht vorstellen kann, was das für Bedingungen sind, was das wirklich heißt, 1000 Meter unter der Erde zu sein. Ich war bis dahin nur im Bochumer Bergbaumuseum gewesen. Da gibt es ein Anschauungsbergwerk, das ist 17 Meter tief, 17 Meter unter der Erde. Und da ist die Kohle an die Wand geklebt, weil die ja in 17 Metern da ein Genie ist. Und dann war ich im Bergwerk West in Kamp Lindfort und später nochmal auf Auguste Victoria in Mahl. So, und dann kommt man da an und da muss man sich erstmal komplett umziehen. Das habe ich erst für eine Show gehalten. So nach dem Motto, jetzt zeigen wir den Landratten mal im übertragenen Sinne, was wir hier jeden Tag anziehen müssen. Man zieht sich wirklich nackend aus und kriegt auch die Unterwäsche.
Wirklich?
Ja, ist wirklich so. Aber es
warum?
Ist, das weißt du, wenn du später wieder nach oben kommst. Mhm. Weil du hast, um davor zu greifen, wo du überall Kohlenstaub hast. Das kannst du dir nicht vorstellen.
Nein.
Und du hättest wirklich, wenn du deine eigene Unterwäsche anlassen würdest, wäre das schwarz.
Okay.
Und du kriegst dann diese grobe Unterwäsche, die natürlich, der Vorteil davon ist, die kann sehr heiß gewaschen werden, die ist auch schon sauber, aber die ist natürlich nicht fabrikneu. Ne? Mhm. So, dann kriegst du diesen schweren Anzug und dann kriegst du zum Beispiel diese Beinschützer. Man darf nicht Schienbeinschoner sagen, weil die einmal ganz rumgehen, auch hinten die Wade bedecken. Und schwere Stiefel mit Stahlkappen drin und so. Und da denke ich auch, jetzt wollen sie uns hier aber richtig...
Stell ich mir ja schon so vor, dass man da gar nicht drin laufen kann.
Das
in der ganzen Uniform.
Ist nicht ganz so leicht. Ja. Dann kriegst du diesen Gürtel, dann die dicke, sehr schwere Batterie für die Grubenlampe oben auf dem Helm. Du kriegst den Helm auf und dann kriegst du auch eine Brille auf. So, und dann kommst du in diesen Förderkorb. Nicht Förderkorb, aber in diesen Aufzug da. Ich habe den Namen vergessen. Und dann fällst du da 800 Meter tief. Das rast ja darunter. Ist ja totaler Wahnsinn. Druck auf Ohren und alles. Also dieses sinnliche Erlebnis geht dann da schon, geht oben schon los und dann fällst du in diesen Schacht rein auf 800 Meter Tiefe und dann bist du da unten und du hast...
Warst du da nicht klaustrophobisch oder irgendwie sowas?
Na, erstmal in einem Aufzug geht's ja noch. Das ist einfach nur ein großer Aufzug wie in einem Bürogebäude auch.
Okay.
Und dann kommst du da in die, ich glaube, das nennt man dann Strecke. Da ist noch sehr hoch ausgebaut, da hast du noch Platz, aber du merkst sofort eine ganz andere Luft.
Mhm.
Da in Bergwerk West war irgendwie 35 Grad oder so, sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Pum, die Leute, die unter der Schutzbrille noch eine richtige Brille hatten, die konnten schon erstmal nichts mehr sehen. Dann läufst du und läufst du. Also Bergwerk West ging noch, aber auf Auguste Victoria, da sind wir zu so einer Hängebahn gegangen und dann sind wir da nochmal 5 Kilometer gefahren oder so. Du gehst also in Marl, in die Erde und bist dann irgendwo unter einer ganz anderen Stadt. Zum Teil bist du ja unter dem Rhein. Ne? Also unter dem Rhein, da muss man sich mal... Du hast 1000 Meter Gestein über dir, das macht, ist irre. Und dann, was man sich nicht vorstellen kann, ist... Die Art von Stille, wenn mal alle die Schnauze halten und mal die Luft anhalten. Und die Art von Dunkelheit, wenn alle die Lampen ausmachen. Das ist eine Art von Dunkelheit, die kennst du hier nicht. Die kennst du über Tage nicht. Die gibt's auch über Tage nicht. Weil irgendwo ist immer ein kleines bisschen Licht. Da drehst du durch. Mhm. Ne, wenn du da zart. Du kriegst auch vorher eine DIN A4-Seite mit Ausschlusskriterien. Besonders hoher Blutdruck, Klaustrophobie und was weiß ich. Also, und du musst immer bedenken, steht da auch drin, es dauert mindestens 30 bis 45 Minuten, bis ein Notarzt da sein kann.
Ne? Ui, ui, ui.
Und wenn du da schießt, dann darfst du
nicht
machen.
Also ich krieg Beklemmung, wenn ich mir das vorstelle. Ich bin jetzt eigentlich nicht der Klaustrophobe.
Ich war nur 2-3 Stunden da unten.
Ja.
Ne? dann guckst du dir alles an. Da musste ich einmal mich so bücken. Mein Bauch schrammte über so eine Maschine und über mir war das Hangende. Und da komme ich gerade so durch. Da wurde mir auch ein bisschen komisch. Da muss ich so 10 Meter so gehen und dann, bis ich wieder stehen konnte. Und dann war ich ja nur, ich glaube, ich war 2-3 Stunden unten. Da fährst du wieder hoch und dann gibt es irgendeinen Eintopf. Das ist Sitte. Früher gab es immer noch Schnaps. Der Besucher auf dem Bergwerk kriegt Schnaps. Geht natürlich heute in politisch korrekten Zeiten nicht mehr. Aber da weißt du, da sitzt du dann schon so, weißt du, von wegen Ellbogen nicht auf dem Tisch. Da geht nicht mehr anders. Da siehst du, die Jungs, die sind da in Bergwerk West 7 Stunden nur am Tag, weil 8 Stunden geht gar nicht, ne, weil da so besonders warm war. Mhm. Aber du bist da so, hängst schon da und dann kannst du nur noch mit dieser, weißt du, Leute, den Löffel mit der ganzen Faust nehmen, ne? Weil filigrane Bewegungen gehen schon gar nicht mehr. Ja, ja. Da sitzen alle da, haben die Kohleränder so auf den Jochbeinen, und dann erst dann gehst du zum Duschen und bist schon. Wie gesagt, also ich kann da nicht so ins Detail gehen, aber das ist schon erstaunlich. Und da weißt du, du hast alles, was du stößt auch übrigens unter Tage ständig irgendwann, weil du siehst ja dann nicht. Deshalb brauchst du diese Beinschützer und diese schweren Stiefel. Da brauchst du alles. Da war nichts davon, war Show. Mittlerweile war 7 Uhr, wir waren den ganzen Tag da gewesen. Als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, dachte ich, so muss es sein, wenn du aus dem Weltall zurückkommst. Mhm. Ich fühlte mich doppelt so schwer als sonst ohnehin schon.
So andersrum, also du warst nicht über der Erde, sondern in
genau.
der Erde.
Genau, aber ich schleppte mich so auf mein Sofa, wirklich wie im absoluten Klischee, eine Pulle Bier geholt und habe meine Frau gebeten, mir das Abendessen zu machen. Ich war fix und foxy. Und ich glaube auch, man muss das einmal mitgemacht haben, um diese Gegend zu verstehen. Denn eine Sache, die auf jeden Fall unter Bergleuten stärker ausgebildet sein musste, war Solidarität. Weil du unter Tage ja aufeinander angewiesen bist. Zum Teil auch auf Leute, mit denen du über Tage vielleicht gar nichts zu tun haben willst. Ja, aber du kannst dir nicht,
gute Beobachtung,
du kannst dir nicht aus dem Weg gehen. Historisch gesehen, ich bin ja auch, das Einzige, was ich mal gelernt habe, wo ich eine Ausbildung habe, ist Historiker, hatte der Bergbau auch immer den mit Abstand höchsten Organisationsgrad. Also im Bergbau waren, glaube ich, über 90% der Arbeiter, und da muss man ja nicht gendern, weil unter Tage keine Frauen waren, in einer Gewerkschaft. Und in einer christlichen Gewerkschaft oder in einer ganz linken Gewerkschaft, da gibt es ja auch ganz viele, so eine totale Bandbreite. Da waren ja nicht alles Kommunisten. Religion, Riesenthema für Bergleute gewesen. Wenn du 1 Kilometer Gestein über dir hast, da fängst du an, höhere Mächte zu glauben.
Aber bei dem historischen Punkt würde ich tatsächlich gerne mal kurz bleiben, weil ich mir vorstellen kann, dass heutzutage, seit 2018 der Kohleausstieg beschlossen wurde, viele eher denken, dass das vielleicht noch relativ frisch ist, dass das irgendwie so ein politisch aufgeladenes Thema ist. Aber das spielt ja in deinen Büchern auch eine Rolle, zum Beispiel jetzt bei Sweet Dreams. Da das Zechensterben, das ging ja so in den 60er Jahren los. Das heißt, es war schon viel, viel früher politisch aufgeladen. Ich kann mir vorstellen, dass das viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Magst du da vielleicht mal vom berichten? Also brauchen wir jetzt gar nicht zu ausführlich machen.
Ja, doch. Es ist, also erstmal ging schon in den 50er Jahren los. Da waren die ersten Demonstrationen mit den schwarzen Fahnen und die Konkurrenz der deutschen heimischen Kohle gegenüber der billigen Importkohle und so. Und was ganz schnell klar war, und das prägt eher eben auch das Ruhrgebiet so geprägt. In den 50er Jahren hatte man den absolut höchsten Ausstoß, also die höchste Fördermenge historisch, aber gleichzeitig fing der Niedergang an und es waren damals, sagen wir mal, 400.000-500.000, weiß ich nicht mehr genau, Leute direkt im Bergbau beschäftigt und dann hängen ja immer mit dem Faktor 3 multipliziert noch andere Arbeitsplätze da dran. In Bochum hat die erste Zeche 1958 zugemacht, dann hat die letzte 1973 zugemacht. Das sind 15 Jahre. Das ist historisch gesehen nichts. Wenn man dann weiß, dass da zigtausende Menschen direkt gearbeitet haben und ganz viele davon abgehangen haben, dann kriegt man eine Ahnung davon, was Strukturwandel wirklich heißt. Das ist ja, wenn es überhaupt in Deutschland einen Vergleich gibt, dann den mit dem Mauerfall. Nur eben, der Mauerfall war, das machen die Leute, die sogenannte Wende machen die Leute an einem Tag fest, dem 9. November. Und im Ruhrgebiet ist es halt so ein Prozess gewesen. Aber wie gesagt, in Bochum war dieser Prozess 1973 schon abgeschlossen. Aber die Stadt Bochum war da ziemlich, also die sind relativ gut da durchgekommen, weil die haben die Uni gegründet und es kam Opel. Mhm. Anfang der 70er haben 20.000 Leute bei Opel in Bochum am Band gestartet, oder jedenfalls bei Opel gearbeitet. Da sind Leute wirklich aus dem Püt ans Band gewechselt. Deshalb hatte Opel zum Beispiel in Bochum so eine irrsinnige symbolische Bedeutung, als es dann später den Bach runterging. So, und alle, die ich kenne, die in meinem im Kleinkunstbereich arbeiten, die kommen alle aus den kleinbürgerlich-proletarischen Verhältnissen. Deshalb sind wir alle in meiner Generation davon geprägt. Die Generation meiner Söhne, das ist was völlig anderes. Mhm. Ja, und ich bin davon geprägt, dass in den 80ern auf der einen Seite, und das ist ja der Hintergrund auch der größtenteils humoristischen Geschichten in Sweet Dreams, der ernste Hintergrund ist, dass auf der einen Seite das klassische Ruhrgebiet immer mehr abgewickelt wird. Neben der Kohle ja auch der Stahl. Wir haben die großen Arbeitskämpfe in Duisburg-Rheinhausen und so. Und die immer mehr Zechen machen dicht. Und auf der anderen Seite für jemand wie mich, der 1980 14 geworden ist, stand ja die ganze Zukunft offen. Hm. Also ich bin ein absoluter Profiteur dieser sozialdemokratischen Bildungsversprechen der 70er Jahre. Hat bei mir alles funktioniert. Und wer in den 80er Jahren 15, 16, 17, 18 war und einigermaßen auch von zu Hause gefördert wurde, dem stand ja alles offen. Also für uns ging alles nach oben und nach vorne, während der klassische Ruhrgebiet seinen Niedergang erlebte. Und der Vorteil im Ruhrgebiet ist auch, das ist ja nicht alles abgerissen worden. In anderen Gegenden ist das alles komplett platt gemacht worden und du siehst nichts mehr. Mhm. Da gibt's Peter Karp, der ehemalige Intendant vom Theater Oberhausen, hat mir mal erzählt, der hat ein Stück über den Bergarbeiterstreik in England 1984 gemacht und hat deshalb Bergarbeiter aus England bei sich gehabt, die haben Tränen in den Augen, wenn sie sehen, dass bei uns noch Überreste der Zechen stehen, ein paar Fördertürme und dass da Kultur gemacht wird.
Denkmäler und so. Ich finde, da gibt's auch tatsächlich eine ganz schöne Geschichte, die ich mir aufgeschrieben habe, und zwar sind diese ganzen Kulturstätten, die es mittlerweile gibt, zum Vorbild für die USA geworden. Und zwar als dort das ehemals größte Stahlwerk in Pennsylvania geschlossen wurde, da reiste eine Delegation ins Ruhrgebiet, um sich inspirieren zu lassen, was man aus solchen Kulturstätten machen könnte. Und Jeff Parks, das war einer der Leiter des Projekts, der sagte: "When I saw the steelworks in Duisburg, it felt almost like home, but home that somebody cared about and paid attention to." Yeah. Und dann ist er nach Hause gefahren, um Geld für den Umbau zu besorgen und zu sammeln für Bethlehem Steel. Steel Stacks heißt das jetzt. Und das ist heute das größte Kulturzentrum zwischen Philly und New York.
Yeah.
Und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, finde ich, wie man sich da irgendwie gegenseitig auch inspirieren kann, international, aber auch genau wie aus dieser Historie. Und deswegen fand ich das so schön, dass du das gerade so eindrücklich erzählt hast, weil es ja auch hilft, die Mentalität zu verstehen und die Menschen zu verstehen, aber wie man daraus auch etwas Neues für die Jugend schaffen kann. Also in Sweet Dreams erzählst du ja zum Beispiel auch davon, dass in einer Zeche feiern gegangen wurde und so, und dass da halt dann Partys gingen und so. Und so merkt man, wie halt die nächste Generation etwas von der Vergangenheit quasi mitnimmt und man dann vielleicht auch mit dem Ort was teilt, aber unterschiedliche Geschichten. Und das ist ja eigentlich total schön.
Ja, und deshalb bin ich ja immer dagegen, wenn man so die Vergangenheit komplett ausradieren will. Also es gibt ja, also natürlich ist es heute so, wenn eine Stadt im Ruhrgebiet sich überlegt, wie können wir Investoren zu uns bekommen, wie können wir Firmen dazu bringen, ihren Firmensitz hierhin zu verlegen. Da spielt für die keine Rolle, welche Geschichte das hat. Mhm. Das ist schon klar. Aber für das Selbstverständnis der Leute vor Ort ist es ja sehr wichtig. Und du kannst ja nur nach außen auch eine gewisse Ausstrahlung haben, wenn du mit dir selber dabei im Reinen bist. Und das alles zu negieren und so zu tun, als hätte es nicht gegeben. Viele Marketingleute sagen, hört mir auf mit Zeche und so. Aber die Identität der Leute ist halt immer noch damit verbunden, weil es auch was ist. Was unterscheidet uns denn von anderen? Mhm. Was macht uns einzigartig? Das fragt man sich in jeder Gegend. Ne? In Bayern laufen die auch mit Gamsbart am Hut rum, und obwohl sie auch seit 100 Jahren keine Kuh auf die Alm getrieben haben.
Ja.
Ne? Und da, ich glaube, Selbstbewusstsein, regionales Selbstbewusstsein kriegst du nur, wenn du wenn du nicht so tust, als hätte die Vergangenheit nicht gegeben. Hm. Du kannst da nicht dran festhalten. Ich bin auch nicht dafür, dass wir weiter Kohle fördern im Ruhrgebiet oder sonst wo. Das ist ja alles.
Aber man kann was mit diesen Orten machen, die übrig geblieben sind.
Erstmal kann man was damit machen und auf der anderen Seite, das ist nun mal unsere Geschichte und das ist eben anders als eine Geschichte woanders. Also wenn man jetzt den Hamburger Hafen dicht machen würde, wäre die Identität von Hamburg immer auch noch auf eine sehr lange Zeit an diesen Hafen gekoppelt. Ja. Ne? Und deshalb, natürlich muss man zeigen, wie enorm modern das Ruhrgebiet ist, auch mit all den Widersprüchen, sozialen Gegensätzen und so. Da sind wir ein richtiges Labor. Und aber viele, die zu uns kommen, die suchen vor allem das Elend. Also wie oft ich mit Leuten, die Fernsehbeiträge machen oder so, dann diskutieren musste, weil die wollen dann immer dahin, wo es dreckig ist. Das will man dann eben auch sehen vom Ruhrgebiet. Ne? Aber
warst du schon mal in Ferropolis eigentlich?
Wo?
In Ferropolis, das ist in Gräfenhainichen, ich glaube in der Nähe von, was ist da direkt, Dresden? Oh, jetzt hoffentlich sage ich nichts Falsches, aber auf jeden Fall in Sachsen. Okay. Und da, das ist auch ein ehemaliger Bergbau und da haben die auch ein Festivalgelände draus gemacht und das ist total schön und ist auch eine Kulturstätte und da habe ich meine prägendsten Festivalerlebnisse quasi verbinde ich mit diesem Ort. Und das finde ich auch total, also quasi spricht wieder dafür, wie das dann irgendwie eine neue Generation prägt. Und damit würde ich direkt gerne nochmal zum Abschluss, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben in dieser Bahnfahrt hier, mit dir auch nochmal über Musik sprechen, weil das auch etwas ist, was für dich eins deiner weiteren großen Themen ist, neben Fußball und Ruhrgebiet. Hast du auch ein Buch über die Beatles geschrieben, hast du schon gesagt, fährst jetzt gleich zu deiner Lesung. Und was ich ganz schön fand, was du in einem Interview erzählt hattest, es gibt ja diese Kiwi Musikbibliothek, wo quasi über verschiedene Künstler und Bands AutorInnen oder Persönlichkeiten, die irgendwie eine Band haben, die sie ganz besonders lieben, darüber schreiben. Bei dir sind es nun mal die Beatles. Und als du gefragt wurdest, möchtest du ein Buch für die Musikbibliothek schreiben, hast du sofort gesagt, Beatles. Ja. Warum war das direkt so klar?
Ja, weil mit den Beatles für mich eigentlich alles angefangen hat, also die ernsthafte Beschäftigung mit Pop- und Rockmusik. Ich bin erst durch eine kurze Aber-Phase gegangen, das war aber hormonell induziert, weil ich wie eigentlich fast jeder heterosexuelle Junge in meiner Alterskohorte kurz in Agnetha verknallt war. Und dann hat mir zu meinem 13. Geburtstag ein Klassenkollege eine Kassette geschenkt, da war Sgt. Pepper's drauf. Und ich bin ja in einer Familie groß geworden, die Schlager gehört hat. Also ganz groß war bei uns Heißer Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr. Meine Oma hat so gerne Freddy Breck gehört, Rote Rosen, Karel Gott, diese ganzen Sachen und ZDF-Hitparade und was weiß ich alles. Und dann Lucy in the Sky with Diamonds. Das klang wie nichts, was ich jemals gehört hatte. Und das hat mich total reingezogen. Dann habe ich mich sofort angefangen, mit den vier Typen zu beschäftigen. Ich war von Anfang an großer John Lennon-Fan, weil mich dessen Radikalität so beeindruckt hat, weil ich überhaupt nicht so radikal war und auch immer bis heute nicht bin.
Ist auch dein Lieblingsbeatle, ne?
Ist mein Lieblingsbeatle, wobei ich natürlich auch ein Riesenfan von Paul McCartney jetzt bin. Im Alter vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil mich als junger Mensch eben diese Radikalität von John Lennon fasziniert hat, aber heute sage ich natürlich, Bob Dylan hatte schon recht, der hat nämlich mal gesagt, John muss immer die Hosen runterlassen. Und das ist mir mittlerweile ein bisschen zu viel Seelenstriptease. Und das ist bei Paul McCartney dann ein bisschen kanalisierter. Ne? Hat man früher vielleicht nicht so geil gefunden, finde ich aber heute angenehmer. Und Paul McCartney konnte natürlich auch immer weiter Platten machen, im Gegensatz zu John Lennon. Wer weiß, was der noch alles hätte schaffen können. Auf jeden Fall, dass ich dann den Beatles komplett verfallen bin, hatte dann mit Schwarzarbeit zu tun. Mein Vater hatte eine kleine Elektroinstallationsfirma. Und der hat dann in einem Bochumer Geschäft Radio Zerfass, die so Radios und Stereoanlagen verkauften, aber eben auch ein paar Schallplatten, hat er nach Feierabend so ein paar Steckdosen angeschlossen. Und dann hat er den für mich lebensverändernden Satz gesagt, gib mir kein Geld, gib mir lieber ein paar Platten für meinen Jungen. Und dann hat er mir das blaue Album mitgebracht, auf blauem Vinyl, was ich total irre fand, das rote Album und Abbey Road. Und Abbey Road als Picture Disc. Und von da an hatten sie mich dann komplett verhaftet. Und ich habe mich dann mit der Leidenschaft draufgestürzt, die man nur in dem Alter haben kann, weil es da für mich echt nichts anderes gab, eine ganze Zeit lang jedenfalls. Ich habe dann mich aber auch da ein bisschen erweitert. Also mich hat dann allgemein die Musik der 60er und 70er Jahre interessiert. Das ist bis heute die Musik, die mir die mich am sentimentalsten macht, auch sicher 80er Jahre Party Music, aber so dieses klassische Singer-Songwriter-Tum, also ausgehend von den Beatles und in den 70er Jahren diese ganzen so West Coast Sachen, Jackson Brown, Crosby, Stills and Nash und dann Fleetwood Mac oder dann eben nicht West Coast, aber Songwriter Billy Joel. Mhm. Galt früher immer als ein bisschen uncool, auch Bruce Springsteen. Also eigentlich ist meine Basis in erster Linie Beatles und dazu Bob Dylan, Stones und Springsteen. Mhm. Das würde ich sagen, sind die wichtigsten Einflüsse. Und bei Springsteen, sagen wir mal, es hätte auch Springsteen am Anfang stehen können bei mir. Nur es waren halt die Beatles, aber Springsteen ist mir insofern so nahe, weil da habe ich echt den Eindruck gehabt, der schreibt seine Songs über Leute bei uns in der Straße.
Ja.
Ja, also New Jersey, dieses Kleinbürgerliche in New Jersey, das könnte die Alleestraße in Bochum sein. Also
da sind wir wieder bei der These, dass die Mentalität überhaupt nicht einzigartig ist.
Ganz genau, ja. Genau. Also mein Vater war jetzt nicht so ein klassischer Proletarier wie der Vater von Bruce Springsteen, weil er als Kleinunternehmer ein Mannbetrieb war. Und mein Vater war auch nicht so, hatte keine Depressionen und hat auch nicht an seinen Sohn weitergegeben, war nicht so sprachlos wie der von Bruce Springsteen. Also die Unterschiede sind da größer, aber mein Vater, meine ganze Familie, also bei meinem Vater ist halt, der ist früh krank geworden und die geplatzten und zertretenen Träume, um die es bei Bruce Springsteen geht, die kenne ich aus der eigenen Familie und die sind auch bei mir literarisch noch nicht in dem Maße behandelt, wie sie wichtig waren.
Und was aber trotzdem, also jetzt doch auch mit deinem Vater zu tun hat, aber was mir auch aufgefallen ist, dass du viel zitierst, was Humor und so One-Liner-Gags und was auch immer von deinem Vater, aber glaube ich auch von deiner Oma betrifft. Also die haben auch einen großen Einfluss auf deinen Humor gehabt, kann das sein?
Ja, also sofort meine Oma und von meiner Oma zitiere ich Sätze, die sie wirklich gesagt hat. Manche lege ich ja auch nur in den Mund, aber so Sätze, die eben im Ruhrgebiet oder woanders auch jeder kennt. Oma, wie war das nach dem Krieg? Ja, wir hatten nichts. Ne? Das ist eigentlich keine Pointe, steckt aber alles drin. Mhm. Ne? Oder was meine Oma wirklich mal gesagt hat, da war mein Opa schon 5 Jahre tot und auf meinem Geburtstag saß sie morgens um 4 Uhr noch bei mir mit auf dem Balkon, noch 2, 3 andere dabei und da wurde sie von jemandem gefragt, ob sie sich nicht mal wieder einen Kerl anlachen wolle, ne? Jetzt wo mein Opa schon 5 Jahre nicht mehr da war. Und meine Oma sagte, wie gesagt, er hatte einen Weizenjunge vor sich stehen und hatte so eine Lord Extra zwischen den Fingern und sagte, ich brauche keinen Mann mehr für die Wohnung. Und das ist natürlich, das kannst du nicht erfinden. Mhm. Ne? Oder wie meine Oma mal vor ihrer Haustür überfallen worden ist und wurde richtig zu Boden gestoßen, war richtig hässlich aufs Gesicht gefallen und hat dann, als die Polizei gefragt hat, wie viel Geld geklaut worden sei, waren tatsächlich so 80 Mark, hat sie gesagt, ja, 400 Mark waren in der Handtasche drin. Und hat das auch, also ich meine, da muss er, so cool muss er erstmal sein. Ja, ne? Jetzt ist das ja alles verjährt. Ja. Und das ist auch wirklich passiert. Ja. Meine Oma lebt ja auch nicht mehr. Ich meine, da klaut dir einer dein Geld und 20 Minuten später sagt
man.
Bist
du schon wieder so auf Zack, ja.
Bist schon wieder so auf Zack, weil ich hab den Weltkrieg überlebt. Ich bin seit über 40 Jahren mit dem Typen.
Ich bin Überlebensprofi.
Ich sehe zu, dass ich da einigermaßen bei rauskomme. Die hat danach schon immer ein bisschen Schiss gehabt, alleine nach Hause zu gehen. Ne? Mhm. Also wenn es dunkel war, da ist also nicht so, dass sie super cool damit umgegangen ist. Ja. Aber sie hat auch Geld von der Versicherung wieder gekriegt irgendwie. Mhm. Ne? Deshalb hatte sie nicht so gerne, wenn ich das öffentlich erzählt habe. Aber ich hab, ist dann egal.
Die musste auch Autogramme geben.
Die musste teilweise Autogramme geben, Das ist auch passiert.
Weil du sie so, also weil die Leute, die deine Bücher und so verfolgen und dein Programm, sie schon so gut kannten quasi.
Ja, und speziell beim Zeltfestival in Bochum, was für mich immer der Höhepunkt des Jahres ist, wenn ich sie da nicht erwähnt habe oder zu wenig erwähnt habe, hat die sich auch beschwert.
Wirklich?
Die war noch,
was hat die denn gesagt?
Ja, wieso, hättest du ein bisschen mehr über mich erzählen können. Ne? Und dann habe ich sie immer, ich habe sie dann immer aufstehen lassen und dann und so.
Ach,
und
süß.
Die war ja noch, die ist ja 94 geworden und noch ein halbes Jahr vor ihrem Tod war sie ja noch bei mir beim Zeltfestival. Mhm. Dann haben ihre Urenkel sie gestützt. Da war sie natürlich schon nicht mehr so gut zu Fuß, ist klar. Ne? Und da war dann sogar so unebene Metalldinger da und so. Aber da ist natürlich super süß, wenn du siehst, deine Söhne, ne, wie die da mit der Oma umgegangen sind. Und bei meinem Vater ist es ein bisschen mit Verzögerung gekommen. Viele Sätze, die mein Vater gesagt hat, habe ich als Kind überhaupt nicht als lustig empfunden. Und dann habe ich die mal auf der Bühne erzählt, weil mir gerade nichts anderes einfiel. Zum Beispiel gab es ja bei uns jedes Jahr dasselbe oder das gleiche zu Weihnachten zu essen, nämlich Rollladen mit Rosenkohl. Und ich hasse bis heute Rosenkohl. Kartoffeln und Rosenkohl war da. Und mein Vater hat mal den legendären Satz gesagt, den ich dann auf der Bühne einfach mal zitiert habe. Nee, wenn das Auge sich schon weigert. Und dann ist jedes Jahr ein Brüller und ich habe jedes Jahr fast Tränen in den Augen an der Stelle, weil dann das ist ein Gag, den mir mein Vater geschenkt hat und das ist dann immer der Moment, wo ich dann auf der Bühne am intensivsten an ihn denke. Und das kam so ein bisschen von seinem Vater, den ich gar nicht richtig kennengelernt habe. Der ist gestorben, als ich anderthalb war. Und der war übrigens auch noch Bergmann. Ah, ja. Aber das habe ich dann eben nicht mitbekommen. Der ist 1967 schon gestorben. Und der hat wohl auch so Sprüche. Das ist auch eine Art,
wie Geschichte irgendwie weitergetragen wird, einfach durch Humor.
Ja.
Du hast das auch mal in einem Interview erzählt, dass auch da, und so habe ich das tatsächlich noch nie betrachtet, weil Fußball ist überhaupt nicht meins, muss ich vor dir einfach so sagen. Habe ich nie meinen Zugang zu gefunden. Aber das gerade diese Konkurrenz, die man auch im Fußball hat, dass da auch so ein Galgenhumor drin steckt. Ja. Und das fand ich auch nochmal eine total schöne Herangehensweise zu sagen, dass das auch deinen Humor mitgeprägt hat, diese Art, wie man über Fußball schnackt und sich lustig macht über die anderen Parteien und über sich selber, wenn man einen Verein hat, der vielleicht häufig nicht so gut abschneidet oder so. Also wie sich so ein Humor über die Jahre zusammenbildet, vielleicht auf so eine zusammenstellt auf so eine gar nicht so klassische Art, finde ich irgendwie schön.
Ja, gerade beim Thema Fußball ist es ja so, dass die allermeisten Fans sind von Vereinen, die nichts oder nur selten was gewinnen. Mhm. Es sind ja nur die Bayern-Fans, die ständig was gewinnen. Mhm. Ja, aber Schalke müssen wir zurzeit nicht drüber reden. Die sind früher mehrfach deutscher Meister geworden, aber die leiden darunter da seit über 50 Jahren nicht mehr. Mhm. Dortmund auch schon lange nicht mehr. Aber Werder Bremen oder andere, also Vereine, die durchaus Erfolge haben. Aber natürlich leiden die Leute, die eigentlich die meiste Zeit daran. Mhm. Die goldenen Zeiten sind dann immer relativ kurz. Und dann gehst du runter zu so Vereinen wie, was weiß ich, Hessen Kassel oder Darmstadt 98, die Bundesliga gespielt haben, als ich irgendwann in den 70ern. Und dann siehst du, das gehört eben immer dazu, die Hoffnung darauf, dass es besser wird. Und das ist eben überhaupt im Fußball, ist ja nicht wie im Basketball oder im Handball, wo alle paar Sekunden ein Tor fällt oder ein Korb. Im Fußball ist ein 3-0, ist ein torreiches Spiel. Mhm. Na, also du sitzt da 90 Minuten und bist happy, wenn ein einziges Tor fällt für deine Mannschaft, jedenfalls wenn die andere keins schießt. Mhm. Und das ist also etwas, ein Tor ist was relativ Seltenes im Vergleich zu anderen Sportarten. Und so ist eben sind die Glücksgefühle, die du beim Fußball hast, eben auch so rar gesät. Es sei denn, wie gesagt, du bist Bayern-Fan und dann nimmst du so die 10. Meisterschaft in Folge, halt irgendwie achselzuckend hin, wobei jetzt mittlerweile die Bayern-Fans aber selber drunter leiden und das heißt ja auch immer, dass die anderen einfach keinen guten Job machen, muss man auch sagen. Ne? Das liegt auch daran, dass Dortmund so blöd ist. Aber das ist so das Wesen des Fußballfans auf der ganzen Welt, ist dieses Leiden, auch dieses sich selber feiern, weil eben sich selber feiern ist immer eine große, das ist zuverlässig, das kannst du immer machen. Ne, da bist du nicht so abhängig von der Mannschaft. Toll ist natürlich, wenn beides zusammenkommt. Und wir haben in dieser Saison 4-2 gegen den FC Bayern gewonnen. Das, wir haben in der ersten Halbzeit 4-1 gegen Bayern geführt und dann das Spiel nicht mehr verloren. Das ist einfach, das sind die Momente, du bist natürlich auf dem Totenbett, denkst du an sowas noch. Ne?
Wirklich, also, ist
ja,
das so?
Ja, als auf Totenbett. Nicht als erstes, aber sagen wir mal als viertes.
Kann ich jetzt als Nicht-Fußballfan gar nicht nachvollziehen, aber ich glaube es natürlich, wenn du es mir so leidenschaftlich erzählst.
Also bei richtigen Fußballfans, richtige Fußballfans, denen kannst du auch nicht sagen, viel Spaß. Weil Spaß ist ja irrelevant. Also Spaß ist schön, wenn er dazukommt. Aber das Spiel kann ja meinetwegen totale Grütze sein. Ja. Hauptsache, wir haben am Ende gewonnen. Also ich hätte gerne das Spiel gegen Augsburg jetzt, das kann eine totale Müll sein. Mhm. Wenn die in der 90. Minute noch das Siegtor gemacht hätten, ist mir das ja völlig egal. Mhm. Also die Leute, die ins Stadion gehen, um richtig Spaß zu haben, die gehen auch in die Oper oder in auf ein Konzert, um Spaß zu haben. Das ist ja dann austauschbar. Mhm. Du gehst ja ins Stadion, um das leidenschaftliche Gemeinschaftserlebnis zu haben.
Aber das kann ja auch Spaß machen.
Spaß bedeuten. Der Spaß wird anders definiert. Du musst nicht 90 Minuten Spaß haben. Ja. Du kannst dich auch 90 Minuten aufregen und dann erleichtert sein, dass in der letzten Minute doch noch das Tor fällt. Mhm.
Oder noch frustrierter nach Hause gehen.
Ja klar, das habe ich am Samstag gemacht.
Sag mal, was ich unbedingt noch fragen möchte, weil ich so spannend finde zum Abschluss, nicht ganz zum Abschluss, aber zum Vorabschluss. Deine Oma und Opa haben im Bochumer Rathaus gelebt. Ja, ist das richtig?
Das ist absolut richtig.
Das musst du mir nochmal erzählen.
Ja, meine Oma und mein Opa hatten eine Dienstwohnung im Bochumer Rathaus. Ja. Und da hängen ja ganz viele Anekdoten dran. Ich erzähle mal die aus folgender Richtung. Wann war das? Das muss so 2006 oder so gewesen sein, irgendwann um den Dreh. Da war der Bochumer Rathaus 75 Jahre, hatte Jubiläum. Da stand in der Zeitung, sie hätten nicht genug Zeitzeugen. Und dann habe ich gesagt, ich kenne ja genug Leute bei der Stadt Bochum, ich gesagt, hier, ihr wisst doch, meine Oma hatte da gewohnt. Ja. Und dann habe ich auf einer Feierstunde meine Oma auf der Bühne interviewt. Und hinterher kam ein älterer Mann, der war noch älter als meine Oma, und sagte, sein Vater war ursprünglich der Heizer im Bochumer Rathaus gewesen, ist im Krieg gestorben, und er selber hat als 14-Jähriger meinen Opa, der schon älter war, also muss er jünger gewesen als meine Oma, der Typ, hat meinen Opa angelernt. Weil er als Kind schon, ich meine, das ist die Nachkriegszeit gewesen. Ja. Er hat meinen Opa da angelernt und so die nötigsten Handgriffe gezeigt. Und dann hat mein Opa diesen Job übernommen. So hat er das erzählt. Und da war mein Opa zuständig für die Heizungen im Bochumer Rathaus. Und deshalb hatten die Dienstwohnung. Da war noch eine vom Elektriker und noch eine vom eigentlichen Hausmeister. Und meine Oma hat dann, meine Mutter ist also komplett im Rathaus aufgewachsen. Und,
krass, richtig cooler Ort zum Aufwachsen, irgendwie sehr außergewöhnlich.
Ja, ich bin damals schon in 70er, 80er gab es ja auch schon Skateboards, glaubt man gar nicht. Ich bin mit dem Skateboard über die Flure gedonnert am Wochenende.
Oh, wow.
Und der Lastenaufzug endete direkt vor der Haustür meiner Oma. Ich habe, und da war alles andere Zeiten, ich habe bis 1985, hat meine Oma da gewohnt, bis 1985 habe ich kein Blatt Papier gekauft. Das kam alles aus der Stadtdruckerei. Das wurde ja alles damals nicht so kontrolliert.
Und wenn du mal ein Perso oder so verlängern musstest, dann brauchtest du nur einen Stock weiter nach unten fahren.
Ja, da haben wir keine Vorteile gehabt, komischerweise. Ach, okay. Aber Büromöbel, das war ja alles. Weißt du, was man.
Aber ihr hattet eine ganz normale Wohnung drin?
Die hatten eine große Wohnung da drin, ja.
Cool.
Richtige Dienstwohnung. Ja. Was eine ganz wichtige Sache ist, auch für das Schreiben und für meine ganze Generation, ist die Allgegenwart noch des Zweiten Weltkrieges. Und die Leute, die da bei der Stadt Bochum dann gearbeitet haben, waren ja alle im Krieg gewesen. Die Männer waren richtig in den Schlachten. Das hat das ganze Verhalten ja bestimmt. Das war nicht so, also man hat sich untereinander geholfen, ob es jetzt legal war oder nicht. Deshalb sind dann hier mal drei Packungen Papier unter den Tisch gefallen oder ein Schreibtisch oder ein Büroschrank oder ein Stuhl oder auch ein Telefon, die es ja früher nicht so ohne weiteres zu kaufen gab. Ja? Oder der Telefon war bei meiner Oma umsonst. Da habe ich 1982 meine Freundin, die für ein Jahr in die USA gegangen war, habe ich in Sugar Grove in Illinois angerufen. Und dann ist meine Oma, die war zu dem Zeitpunkt dann schon Leiterin der Telefonzentrale. Die ist dann, das ging nur sonntags, dann sind wir rüber in die Zentrale und da kam aus so einem vorsinnflutlichen Computerschrank auf so einem breiten Endlospapier so ein Gesprächsnachweis, welche Nebenstelle wo angerufen hat. Da hat meine Oma einen Meter Gesprächsnachweis rausgeschnitten. Und dann war das Thema durch, weil Flatrate gab es da nicht, das war schweineteuer.
Das war richtig teuer. Ja.
Eine halbe Stunde mit USA telefonieren, hätte Vermögen gekostet. Aber das war... Die haben auch gesoffen wie die Löcher, da kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Ne, das waren Leute, du hast ja alles gehabt, Leute, denen einzelne Finger fehlten, denen die einen kaputten Fuß aus dem Krieg hatten und so. Mhm. Die saßen ja auch immer in der Fußgängerzone, saßen die Versehrten und haben irgendwelche Sachen verkauft. Also das ist auch nochmal eine Sache, die man und nicht nur im Ruhrgebiet sagen kann, sondern für uns, die so Mitte 60er geboren wurden, waren die Versehrten des Zweiten Weltkrieges, gehörten zum Stadtbild dazu. Ne? Und wie gesagt, und in der, zum Beispiel bei der Stadt Bochum, wann hat das einfach eine Mentalität, so eine halblegale Mentalität mit sich gebracht. Also feiern konnten die ohne Ende. Das sagen aber auch andere Leute aus anderen Städten. Das ist nichts Ruhrgebietsspezifisches.
Ja, aus wenig Mitteln das Beste rausholen, ja, was nicht passt, wird passend
gemacht. Und es wurde auch nicht alles so kontrolliert, weil die öffentliche Hand hatte eben auch noch Geld. Ja, ja. Da war das ein bisschen egal. Aber wie gesagt, das war natürlich abenteuerlich, im Rathaus immer am Wochenende zu sein, weil meine Eltern waren sehr jung. Das heißt, die waren am Wochenende eben unterwegs, ganz normal Party machen, so wie ich mit Mitte 20 auch. Die haben mich ja bekommen, als sie 20, 21 waren. Und dann war ich am Wochenende immer bei Oma und Opa und da durfte ich dann auch immer Fernsehen, ein bisschen Puppen gucken. Also die ganzen Western
das
und so.
Highlight der Woche.
Der Spätfilm in der ARD früher, nach dem Wort zum Sonntag. Mhm. Auch die Vögel von Hitchcock habe ich nächtelang nicht geschlafen, weil das war eigentlich zu hart für mich mit 11 oder so. Oder?
Das sind auch bei mir die schönsten Kindheitserinnerungen, wo meine Eltern irgendwie am Sonntag den ganzen Tag spazieren waren und ich den ganzen Tag Kika geguckt habe.
Kika, ja, okay, Kika. Das ist ja dann wenigstens Kika. Kindgerecht.
Ja, das war auf jeden Fall Kindgerecht. Ich durfte auch nichts anderes gucken. Kika, Super RTL, Nickelodeon.
Sonntagsnachmittags war immer, also meine schönste Erinnerung sonntagsnachmittags ist, Oma hat Waffeln gemacht. Ja. Wir sitzen im Wohnzimmer und dann läuft dazu entweder ein Don Camillo-Film. Mhm. Don Camillo, kennst du das? Mhm. Kennt ihr? Das waren so, ein katholischer Priester und ein kommunistischer Bürgermeister in Italien der 50er Jahre. Und ich muss sagen, die sind immer noch ganz gut, die Filme. Kann man jüngeren Leuten nicht so klar machen. Man braucht schon so ein bisschen die Erinnerung an früher. Ne? Ist ein bisschen harmlos, aber es ging schon um dieses Ding, was in Italien eben noch viel härter war. Katholische Kirche gegen Kommunismus. Mhm. Ne? Und oder eben so Abenteuerfilme wie Der rote Corsair mit Burt Lancaster, der seine Stunts selber gemacht hat. So Technicolor 50er Jahre und dann dazu Waffeln. Wenn ich heute den roten Corsair gucke, müsste ich Waffeln essen. Das geht überhaupt nicht anders.
Frank, noch mal ganz schnell zum Abschied. Hast du noch eine Ruhrgebietsweisheit für uns?
Eine Ruhrgebietsweisheit? Ja. Zahlen und freundlich sein. Also irgendwo hinkommen und erstmal einen ausgeben. Mhm. Wenn man fremd ist, das kann nie verkehrt sein.
Wenn man fremd ist. Naja, sonst machen wir das gleich noch im Bordbistro.
Ja, gerne.
Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Der Himmel ist zwar nicht blauer geworden während der Fahrt, aber es hat zumindest aufgehört zu regnen.
Ja, wir haben alles da gehabt. Einmal kurz, glaube ich, die Sonne erahnt und dann hat es nochmal richtig geschüttet. Und jetzt hier, hast du auch gerade so Druck auf den Ohren gehabt?
Nee.
Als wir durch den einen Tunnel gefahren sind, habe ich voll Druck auf den Ohren gehabt.
Nee, nicht mehr.
Das ist das Alter. Jetzt wieder. Muss ich wieder ein bisschen aufmachen hier. Man kriegt eben alles geboten hier.
Ja, das stimmt. Wie im Bergbau. Vielen, vielen Dank dir für diese schöne Fahrt und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen, erfolgreichen Abend.
Dankeschön.
Bei deiner Lesung und viel Spaß bei welcher Serie auch immer du dir vorher dann noch anschaust.
Better Call Saul bin ich gerade drin.
Okay, dann vielen Dank dir.
Ich danke dir, alles Gute.
Das war's für heute. Ich hoffe sehr, mein Gespräch mit Frank Gosen hat euch gefallen. Mein nächster Gast ist die Comedy-Autorin und Podcasterin und Autorin Julia Becker. Die Folge erscheint dann in 14 Tagen. Informationen zum Bahnfahren in Zeiten von Corona findet ihr auf bahn.de/corona.